Aber wir wollen jetzt zuerst einmal in der nächsten Woche eben mit unserer Corona-Warn-App hier in Deutschland starten, bei der, ich will es noch einmal sagen, es darum ging, alle Dinge auch gemeinsam und zum selben Zeitpunkt zusammenzubringen. Datenschutz auf höchstem Niveau mit einer freiwilligen Lösung, Datensicherheit, dass nicht gehackt werden kann, die Frage vor allem auch der Energieeffizienz. Wir sehen in einigen Lösungen in Europa, dass die Akkus ziemlich schnell leer sind und niemand behält auf Dauer eine App auf dem Handy, den Akku leer zieht. Und deswegen muss auch das eben passen und eine gute Messtechnologie, sodass wir insgesamt, glaube ich, eine sehr gute Lösung werden präsentieren können in der nächsten Woche. Und der nächste Schritt oder einer der nächsten Schritte sind dann europäische Schnittstellen.
Ja, hallo Roberto.
Ja, hi Tom.
Hast du sie schon?
Wen hasse ich?
Nein, hast du schon die App, die Warn-App, die Corona-App?
Ach so.
Hast du noch nicht downgeloadet, noch nicht installiert?
Nein. Ich habe gelesen, ganz viele, 6,5 Millionen haben schon.
Oh.
Ich denke, bis morgen sind es 120 Millionen. Aber
100.
Ja, manche werden sie sich auch doppelt runterziehen.
Ist ja, klar. Ja, sicher, ja? Sicher, ne?
Sicher.
Du bist noch nicht dazu gekommen, weil du bist ja wahrscheinlich ein
Der war gut. doch, ich wäre schon dazu gekommen. Ich habe eigentlich viel Zeit, auch Tagesfreizeit und so, ja. Aber nein, ich habe sie noch nicht. Ich habe sie nicht.
Also du weißt aber schon, dass du dementsprechend ein verantwortungsloser Bürger bist, ne?
Ja.
Also das weiß ich. Es gibt Leute, die würden dich sogar als potenziellen Mörder bezeichnen, glaube ich.
Das ist richtig und ich muss auch sagen, das bereitet mir durchaus keine schlaflosen Nächte.
Nicht?
Nein.
Nee, eher die Hitze wahrscheinlich, ne?
Das geht momentan.
Ja. Ja gut, die Hörer werden es erahnt haben, wir sprechen heute über Resilienz. nein, wir sprechen nicht über Resilienz, wir sprechen über die Corona-Warn-App. Die am Start ist seit gestern, denn wir zeichnen heute auf am 17.06., sprich Mittwoch, und seit gestern Dienstag ist ja dann das große Trommelfeuer durch die Medien gegangen. Die App hat das Licht des Lebens entdeckt, wollte ich sagen, genau. Und jetzt sind also schon, was sagtest du? Also ich hatte heute Morgen irgendwas von 2 Millionen gehört, aber das war, glaube ich, schon von der war schon wieder längst veraltet. Du hast jetzt eben gesagt, 6,5 Millionen haben die schon runtergeladen.
Ja, 6,5 Millionen habe ich gelesen. Heute Stand 13 Uhr. Das wird ja, minütlich werden es ja mehr. Das ist ja immerhin, darfst nicht vergessen, die beste App der Welt. Habe ich gestern gelesen.
Die beste App der Welt?
Das hat irgendjemand von der Regierung gesagt. Von der besten Regierung der Welt.
Ja gut, ich kann jetzt ganz schlecht beurteilen, was die beste App der Welt auszeichnet und würde sie jetzt auch ungern mit anderen Apps vergleichen wollen. Aber wir sprechen heute Abend mal ein kleines bisschen über diese.
Ich kann es auch nicht beurteilen, aber ich muss immer sagen, wenn jemand sagt, das ist das Beste, dann ist es meistens ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass es das nicht ist. Dementsprechend ist es mir auch wurscht, ob es die beste App ist. Die beste App ist ja, glaube ich, Pokémon Go. Habe ich mal gelesen.
Ja, aber das ist wieder was anderes. Und also die beste, das ist so ein bisschen wie, das ist die Wahrheit in Großbuchstaben. Da bin ich auch immer skeptisch, wenn ich sowas lese.
Stimmt.
Gut, aber okay. Also du hast sie nicht installiert und wenn ich dich richtig verstanden habe, bist du so verantwortungslos, dass du sie auch nicht installieren wirst, richtig?
Richtig.
Okay.
Ich finde, das darf man auch mal zugeben. Ich weiß auch nicht, ob es was mit Verantwortungslosigkeit zu tun hat. Ich will mich ja gar nicht rechtfertigen, bei dir schon gleich gar nicht. Aber hast du die App eigentlich?
Ich überlege gerade, ob ich auf die Frage, ob ich jetzt auf die Frage antworte oder nicht. Verschieben wir das mal. Vielleicht später nochmal. Ich antworte da jetzt.
Zu verlieren, wa?
Ich möchte so eine Art Dramaturgie hier aufrechterhalten, gewissermaßen. Von daher, ich werde die, vielleicht kann man so auch die Hörer zwingen, dran zu bleiben. Ich werde die Frage noch beantworten.
Dabei ist sie doch datenschutzkonform. Du brauchst doch gar keine Angst haben. Hol sie dir doch, Mensch.
Nee, um den Datenschutz geht mir das gar nicht. Aber vielleicht steigen wir tatsächlich mal mit dem Datenschutz ein. Denn im Vorfeld Wir haben ja übrigens ein ziemlich langes, großes Vorfeld. Also das hat ja dann doch ein paar Monate gedauert. Auf der anderen Seite, wenn man sich so die Digitalisierung der Bundesrepublik und auch der Bundesregierung der letzten 20 Jahre anguckt, dann muss ich sagen, ging das eigentlich relativ fix. Und die größten oder
doch alles Neuland, Mensch.
Ja, das habe ich gerade vor kurzem nachgeguckt. Ich glaube, das hat Zitat, das ist ja von Merkel, dieser Satz mit dem Neuland.
Ja.
Das war, meine ich, im Jahr, lass es krachen, 1998. Also im Jahr 1998 hat Angela Merkel noch vom Neuland gesprochen. Das finde ich schon wirklich beeindruckend.
War es 1998? Ernsthaft?
Ja, glaubst
du wirklich, dass es da war?
Ja, ja, das war 98.
Das stimmt nicht. Ich berichtige dich, das war im Jahr 9 nach Schröder. Das war 2014 meines Wissens. Das war mit diesem Neuland, als diese NSA-Affäre war. Da war das Neuland.
Ach, 98.
Oder war da Merkel schon geboren?
Oder nee, stimmt, du hast recht. Nee, da habe ich irgendwas durcheinander gewürfelt. Ja, nee. Also auf jeden Fall, egal. Wie auch immer, in Anbetracht dessen waren das jetzt irgendwie, keine Ahnung, drei Monate Entwicklungszeit oder so, hat auch nicht viel gekostet, 60 Millionen, glaube ich, oder so. Ne? Oder,
oh, das ist ja ein Schnäppchen, Mensch.
Oder 48, ich bin heute mit den Zahlen nicht so. Ich habe jetzt hier auch da nichts stehen, aber war jetzt nicht so ganz billig, das Ganze. Aber gut, wenn denn der Datenschutz sichergestellt ist, dachte ich so bei mir, dann ist das ja schon mal gut. Und genau, die große Frage, die hat ja mehr oder weniger zumindest in der Öffentlichkeit zur Beruhigung beigetragen, weil der Chaos Computer Club da jetzt ja keine großartigen Bedenken geäußert hat. Es sei denn, er hat noch irgendwas formuliert, was mir jetzt entgangen ist, aber gestern, sprich am Dienstag, habe ich das letzte Mal den Linus Neumann, heißt der, glaube ich, vom Chaos Computer Club gehört. Ich glaube, in der Tagesschau oder so. Und da sagte er wohl, also datenschutztechnisch hätte der CCC, Chaos Computer Club, da eigentlich keine Bedenken. Und gut, also es gibt dann so Nerds auf Facebook, also Nerds jetzt wirklich wertfrei, möchte ich betonen. Das soll überhaupt nicht abwertend gemeint sein. Im Gegenteil, ich bewundere solche Leute. Es gibt da also so Nerds, die ich auf Facebook gesehen habe, die dann dazu Kommentare verfasst haben, die ich offen gestanden in der Tiefe dann doch nicht verstanden habe. Die aber immer wieder darauf hinausliefen, naja, von wegen Datenschutz sei sichergestellt, so sei es ja auch wieder nicht. Man könne da ja über Umwege und Ding Ding Dong und Google und so, die sind ja sowieso da noch wieder extra mit verbunden und dann ist es schon wieder mit dem Datenschutz ganz anders. Lange Rede, kurzer Sinn, das kann ich wirklich schwer beurteilen, aber so wie ich es verstanden habe, wie ich es gelernt habe, ist es wohl so, dass zumindest die Daten ja nicht zentral, sondern dezentral gespeichert werden und das Ganze wohl auch anonymisiert über die Bühne geht, so dass datenschutztechnisch das Ganze wohl eher unproblematisch ist.
Ja, mir geht es doch mit den Bürgern. Ich höre das auch und ich nehme das zur Kenntnis und ich glaube das auch, einfach weil ich ein blutiger Laie bin, was sowas betrifft. Ich glaube einfach mal den Chaoten vom Club. Aber das ist es ja gar nicht. Das ist ja nicht der Punkt, warum ich da Bedenken hätte.
Ja, vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf, beziehungsweise wir können da jetzt gerne drauf kommen. Ich wollte nur dieses Thema angeschnitten haben, weil das zumindest in dem, was ich in der öffentlichen Wahrnehmung gelesen habe, tatsächlich jetzt nicht das Problem ist. Denn die große Frage war ja vorher, ja, wenn wir die installieren, dann werden wir alle massenhaft überwacht und so weiter. Da kamen dann natürlich auch schon die ersten Spitzen von Leuten auf Facebook, die gesagt haben, ja, lustig, benutzt Google, hast ein Smartphone, bist auf Facebook und beklagst dich darüber, dass womöglich über diese Warn-App dann du irgendwie ausgespäht wärst. Da ist natürlich auch was dran.
Ja, natürlich ist da was dran.
Das ist natürlich schon einigermaßen schizophren, wenn man jetzt der Meinung ist, dass ausgerechnet diese App jetzt schlimmer sein soll als Facebook, Google, Amazon und was weiß ich nicht, die Smartphone-Anbieter und so weiter. Das ist ja überhaupt keine Frage. Also von daher, ich wollte das Thema Datenschutz zumindest kurz angerissen haben und direkt überleiten zu deinem Punkt. Ja, das ist ja gar nicht der Punkt für dich. Was ist denn der Punkt für dich?
Der Punkt für mich ist, dass es im Grunde eine Art und Weise der gesellschaftlichen Ausrichtung ist. Man setzt voraus, dass der Mensch sozusagen ein Kontrollinstrument sein kann, das er selbst an sich hat. Du musst das Handy immer bei dir haben, du musst ja Bluetooth anhaben, du musst quasi dich gläsern machen. Darum geht es mir im Wesentlichen. Ich glaube, selbst in so einem Moment wie jetzt, mit dieser Corona-Krise, gibt es keinen Anspruch darauf, dass man sich gläsern machen muss. Muss man ja auch nicht. Es ist ja freiwillig.
Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf.
Auf dem Papier. Es gibt ja keine Gesetzeslage dazu. Deine Freiwilligkeit ist sozusagen nicht per Gesetz manifestiert. Aber ich denke, dass man da sehr wohl in der Zivilgesellschaft Druck aufbauen wird. Man hat auch schon im Vorfeld gesagt, dass Arbeitgeber das nicht grundsätzlich fordern dürfen von ihren Mitarbeitern. Aber gäbe es eine Betriebs- oder Dienstvereinbarung, also mit Betriebsrat oder mit der MAV ausgehandelt, dann ist das durchaus vorstellbar. Ich zweifle daran. Ich glaube nicht, dass es so ist. Aber man hat den Punkt einfach schon mal der Presse zur Kenntnis gegeben. Ich glaube nicht ohne Hintergedanken.
Ja, das sehe ich auch so. Also diese Freiwilligkeit, auf der die Politik wirklich geradezu rumgeritten ist, die finde ich tatsächlich schon bemerkenswert, insbesondere wenn ich dann mich an eine Meldung erinnere, ich glaube, die ist auch schon, keine Ahnung, 1-2 Wochen alt, von diesem Axel Voss. Das war auch der hier CDU-Europaabgeordneter, oder heißt ja anders in einem Europaparlament, ich weiß jetzt nicht, wie die CDU da heißt, du weißt schon, ne? Der war auch in der Datenschutzgrundverordnung, war der ganz unangenehm unterwegs. Und der will dann eben oder soll gesagt haben, dass dann über kurz oder lang er sich dafür aussprechen würde, dass zum Beispiel dann eben auch Restaurant- oder Kinobesuche tatsächlich unter Umständen wäre das ja keine schlechte Idee, nur noch möglich wäre, wenn man dann eben diese App hat. Und das finde ich insofern ganz bemerkenswert, als dass, das ist so ein bisschen wie bei der Zensur in den sozialen Medien. Also die Bundesregierung wäscht da quasi ihre Hände in Unschuld. Klar. Und sagt, wir löschen nichts, wir zensieren nichts, setzen auf der anderen Seite aber natürlich die sozialen Medien so sehr unter Druck, dass sie halt im Zweifel justiziabel agieren können, wenn jetzt bestimmte sogenannte Desinformation, Fake News, Falschmeldung und so weiter dann eben nicht gelöscht werden. Wir beide haben ja ganz intensive Erfahrungen mit der Praxis von Facebook da sammeln müssen. Du bist jetzt auch immer noch, glaube ich, für einen Monat gesperrt.
Nein, 7 Tage meines Wissens.
Ach so, 7 Tage, ja gut, okay, ja, ja. Gut. Und gut, aber ist eine andere Geschichte.
Leider
gesperrt für 7 Tage, nicht für 30. Wer ist lieber für 30 gesperrt, so oder wie?
Ach du, ich muss sagen, wenn ich lese, was da los ist, 30 Tage, das wäre ein Segen. Oder ja, von Facebook.
Gut, spricht natürlich auch für den Suchtcharakter dieser Plattform. Aber gut, ist noch ein anderes Thema. Jedenfalls finde ich es tatsächlich sehr interessant, wenn dann so ein Axel Voss hinkommt und sagt irgendwie, ja, so bestimmte Vergünstigungen, Restaurantbesuch würde ich jetzt mal als Vergünstigung dann ansehen, dann eben möglicherweise nur noch, wenn man diese App runtergeladen hat. Und das geht natürlich an der Realität komplett vorbei. Denn in der jetzigen Situation, wo die Gastronomie komplett am Boden liegt, kann ich persönlich mir keinen Gastronom vorstellen, der, wenn denn jemand in sein Restaurant kommt, ihn erstmal fragt, ob er die App hat, und wenn er die App hat, nicht hat, dann wird er wieder rausgeschmissen. Aber trotzdem wird dadurch natürlich...
Mal abgesehen davon, das müsste man prüfen. Und welchen Anspruch hat ein Gastronom, in dein Handy gucken zu dürfen?
Ja, gut, das ist dann wieder diese Geschichte irgendwie von wegen privatwirtschaftliches Unternehmen und so. So nach dem Motto, okay, also du musst mir natürlich dein Handy nicht zeigen, aber ich muss dich auch nicht in meinen Laden lassen. Ne?
Das ist richtig, aber trotz allem ist es ja nicht praktikabel. Ja, ich glaube, das wollen die Leute ja auch nicht. Die wollen, also die Besitzer von irgendeinem Lokal,
ja, das
wollen
ich ja
auch nicht
das
ihren Kunden ja ins Handy gucken müssen. Ja, das müsste ja geprüft werden. Das kann ja nicht drauf hinauslaufen, dass er sagt, hast du die App und du sagst ja, und dann sagt er, alles klar, dann nimm Platz. Das muss ja dann schon irgendwo Hand und Fuß haben. Aber ich muss ja sagen, dieser Voss ist ja fast noch gnädig. Restaurantbesuche und Kinobesuche, das ist ja nichts Existenzielles. Stell dir mal vor, Arbeitgeber wollen das und die setzen das dann durch mit ihren Mitarbeitervertretungen oder mit ihren Betriebsräten. Stell dir vor, der öffentliche Nahverkehr fängt dann das Spinnen an und sagt, App muss sein. Wie auch immer das geprüft würde, das ist existenziell. Also da geht es ja dann wirklich an die Substanz. Da kommen die Leute immer zur Arbeit, sie können immer weg, wenn sie das nicht haben oder wenn sie da nicht mitspielen wollen. Das ist schon gravierend. Restaurantbesuch, klar, ich gehe auch gerne ins Restaurant. Momentan überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe eigentlich keine Lust, mich irgendwo eintragen zu müssen. Ich könnte natürlich auch Mickey Mouse angeben und so weiter, weiß ich. Mache ich aber nicht. Aber ich muss sagen, darauf kann ich verzichten. Ja? Aber ich kann nicht darauf verzichten, nicht zur Arbeit fahren zu können. Ich kann nicht darauf verzichten, von meinem Arbeitgeber quasi ans Bein gepinkelt zu bekommen, das ist schon grob. Und wenn das passiert, also da muss ich sagen, ist mit Freiwilligkeit ist natürlich ein schönes Wort.
Naja, ich meine, es ist natürlich auch schon bemerkenswert und für mich wirklich einer der größten Kritikpunkte überhaupt an dieser App, dass ja auch die Freiwilligkeit gesetzlich überhaupt gar nicht festgeschrieben worden ist.
Ne? Ja, genau, das ist der Punkt. Wenn das natürlich festgeschrieben würde, dann hättest du natürlich einen Rechtsanspruch daran nicht teilnehmen zu müssen. Den hast du aber faktisch nicht. Jetzt kann dich jeder Hans Wurst quasi unter Druck setzen.
Ja,
und siehst du ja, ich komme zu dem Podcast und dann legst du schon los.
Wie jetzt? Wie?
Naja, gut, wir fangen den Podcast an und dann fragst du schon, ob ich die App habe und sagst, ja. Bin ich antisozial und nee, antisozial, so nett warst du gar nicht. Ich weiß gar nicht, was du gesagt hast.
Ja, verantwortungslos. Ja? Ich habe nur potenzieller Mörder. Ja, gut, okay. Das war jetzt.
Ja, gut, okay. Das ist natürlich. Ja,
nicht
okay.
So nett. Nicht so nett. Also gebe ich zu.
Ja, aber sagen wir mal, es ist noch im Rahmen des Vertretbaren.
Ja. Abgesehen davon, also jetzt können wir mal aus dem Nähkästchen plaudern. Das haben wir ja im redaktionellen Vorgespräch haben wir das so abgesprochen. Also komm, ne? Jetzt tu mal nicht so, als wenn das alles nur spontan gewesen wäre. Wir arbeiten ja hier knallhart nach Drehbuch. Ne? Hier ist alles.
Das ist alles wieder scripted reality.
Minutiös aufgeschrieben vorher. Also im Prinzip, wir sprechen den ja nur noch ein. Wir lesen das alles vom Blatt ab. Das ist ja ganz klar. Also ist vielleicht auch ganz gut, wenn die Hörer das mal wissen, dass sie auch kapieren, dass das also wirklich ganz, ganz viel Arbeit ist, weil wir nämlich wirklich jedes Wort im Vorfeld niederschreiben müssen, ablesen müssen, proben müssen. Wir müssen auch proben.
Ich muss auch in der Rolle bleiben. Das ist so schwierig.
Ja.
Weil eigentlich habe ich natürlich die App, unbedingt natürlich, ich glaube auch daran und teile auch das wirklich, das ist die beste App der Welt, wenn nicht des Universums und natürlich jetzt muss ich so tun, als will ich die gar nicht, das ist super schwer, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass ich das asoziale Mörderschwein spiele und tja, so ist es nun.
Ja. Hast du Geld gekriegt für den Scheiß jetzt oder was? Das mit der besten App?
Teile der Wahrheit könnten die verunsichern.
Okay, gut. Zurück zum Thema. Ja, Datenschutz hatten wir jetzt. Genau, der soziale Druck. Das habe ich, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen schon beim Grimassenheft geschrieben, dass ich davon ausgehe, dass wenn die App dann erstmal am Start ist, dass es dann losgeht, dann eben auch mit dem Druck, der ausgeübt wird, auf die Leute, die die App eben nicht installieren. Interessanterweise war das jetzt allerdings eine Voraussage, für die man jetzt kein Genie sein muss. Also von daher bilde ich mir darauf nicht großartig was ein. Aber was ich zumindest in meiner Blase, man muss das ja immer blasen und blasenabhängig machen, also
in einem bestimmten Alter, ja.
Ja, jetzt nicht urologisch gesprochen.
Ach so.
Jedenfalls in meiner Blase stelle ich tatsächlich fest, das finde ich auch ganz interessant, dass es durchaus auch in die andere Richtung geht. Dass also wirklich Druck ausgeübt wird auf die Leute, die sie haben. So nach dem Motto, du trägst mit dazu bei, dass wir jetzt alle überwacht werden selbst wenn die Datenschutzfrage im Prinzip ja gut, aber so ist es ja mit Fakten, wenn man keinen Bock drauf hat, dann ignoriert man sie halt einfach. Wobei ich ja nun einschränkend sagen muss, also 100% kann ich es jetzt mit der Sicherheit des Datenschutzes oder mit der Sicherstellung des Datenschutzes auch nicht sagen. Aber der Druck geht tatsächlich in beide Richtungen los. Und das finde ich ehrlich gesagt alles andere als beruhigend. Das finde ich eigentlich sogar noch schlimmer, weil so natürlich die Fronten noch mehr verhärtet werden. Also ich hab so gerechnet mit so einer Aktion. Ich, XY ungelöst, installiere die App nicht. Und Reaktionen, die Gruppe, die sie installiert haben, Mörder, Schweinepriester und so weiter und so fort. Und jetzt sehe ich aber nur noch Aktionen auf beiden Seiten, zumindest jetzt so nach den ersten beiden Tagen, wo es wirklich darum geht, sich klar zu positionieren für die App oder gegen die App und gleich Druck aufzubauen in Richtung der, ich sag's mal, gegnerischen Fraktion. Und ich sag mal so, also wenn ich jetzt ein Politiker bin, der Einfluss nehmen möchte und der spalten möchte und der Leute auseinanderbringen möchte, dann kann mir eigentlich nichts Besseres passieren als das.
Ja, also ich finde es interessant, dass du es ansprichst, dass es den Druck auch auf der anderen Seite gibt. Mhm. Dieses, du trägst dazu bei, Schicksalsgemeinschaft ist da so ein Schlagwort, gell? Das nicht offiziell gesagt wird, aber das ist ja, man wird jetzt zu einer Schicksalsgemeinschaft geschmiedet. Und ich muss sagen, also man wird ja dazu gedrängt, ein Held zu sein, ein Alltagsheld zu sein. Und allein das ist mir schon zu anstrengend. Ich bin überhaupt kein Held. Ich will das auch gar nicht sein. Das ist viel zu anstrengend. Als Held bist du ja gerade in unserer heutigen Zeit, wo du ja generell dein ganzes Leben quasi zur Schau stellst, ist das ja schwierig, weil du musst ja immer astrein sein und pointiv rein sein. Du darfst ja keine Fehler machen. Weißt du, die Hammermeldung der letzten zwei Tage war, Frankfurt an der Oder macht die Grenze zu Polen auf. Also nicht Frankfurt an der Oder, die Bundesrepublik natürlich, aber Frankfurt an der Oder liegt direkt dort an der Grenze. Und da gibt es ja eine Partnerstadt gegenüber. Und die zwei Bürgermeister treffen sich auf der Brücke über der, ist das die Neiße? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die Neiße. Nee, Oder, ich bin so blöd. Das heißt ja Frankfurt Oder.
Ja.
Ja. Da war ich jetzt auf dem Holzweg. Aber ist ja wurscht. Treffen sich dort auf der Oder und umarmen sich. Und weißt du, was der Bürgermeister, ich glaube ein Linker, weißt du, was der macht? Er erstattet Anzeige gegen sich selbst, weil er verstoßen hat gegen die Corona-Regeln.
Nein.
Ja. Und da denke ich mir, okay, hat er vielleicht, aber ist das nicht menschlich? Ist das nicht irgendwie menschlich, sich zu umarmen? So nach langer Schließung der Grenze, wodurch da in Frankfurt an der Oder so eine Verbindung besteht mit der polnischen Partnerstadt. Da gibt es ganz viele Polen, die in Deutschland arbeiten. Und es gibt sogar Deutsche, die in Polen arbeiten und so weiter. Und das ist natürlich eine Herzensangelegenheit. Und dann umarmen sich die zwei. Und dann zeigt er sich an, weil er das Verbrechen begangen hat, einen Menschen zu umarmen. Und da muss ich sagen, ich bin fassungslos und ich fremdel wieder mit der Zeit und ich denke mir, Leute, wenn ich irgendwann den Planeten verlasse, also wenn ich sterbe, ich hinterlasse da wirklich keinen Planeten, um den es wert ist zu weinen. Also das sind ja nur noch Spinner auf dieser Erde unterwegs.
Ja, also das Beispiel kannte ich nicht. Also du hast, glaube ich, auf Twitter, das passende Foto dazu. Ich konnte das gar nicht einordnen, weil mir der Vorgang nicht bekannt war. Ja, also die Tatsache, dass er sich dann auch noch selbst anzeigt, tut mir leid. Also da komme ich wirklich nicht mehr mit, wenn es auch noch ein linken Politiker ist. Also wenn es jetzt ein Christdemokrat oder sogar ein Christsozialunionist gewesen wäre, okay, hätte ich gesagt, gut, okay. Aber als Linker sich so dermaßen selbst zu kasteien, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Aber tatsächlich ist es natürlich wirklich
so. So einen würde ich nicht mehr wählen, muss ich ganz offen sagen.
Ja, nee, also das ist, der hat kein Rückgrat, tut mir leid irgendwie. Und dazu sollte man dann einfach stehen in so einer Situation. Mein Gott, dass sich da jetzt zwei Menschen umarmt haben, das bedeutet nicht, dass jetzt in Wuhan wieder alle Leute umfallen wie die und sterben wie die fliegen, weil die beiden sich da umarmt haben. Also das ist ja der totale Schwachsinn. Aber das ist natürlich sowieso eine ganz, ganz fatale Entwicklung, die in den letzten Monaten zu beobachten ist, dieses Denunziantentum und jeder, der sich irgendwie nicht hundertprozentig korrekt an die Abstandsregeln hält, der ist dann also wirklich ganz, ein ganz, ganz schlimmer Finger. Auf der anderen Seite laufen sie im Bundestag rum mit einer Selbstverständlichkeit ohne Masken und eng umschlungen, hätte ich fast gesagt, als hätte es Corona nie gegeben. Oder ich gucke mir die Bundesliga an, wo die Leute irgendwie zwar ohne Publikum spielen, aber sich gegenseitig in die Knochen rutschen und beim Torjubel oder auch nicht beim Torjubel, sondern wenn einfach eine Entscheidung angeprangert wird, dann spucken die auch alles Mögliche an Schimpfwörtern und dementsprechend Tröpfchen durch die Gegend irgendwie. Also dieses Messen mit zweierlei Maß, das ist dann eben auch noch ziemlich schräg. Heute habe ich dann gehört, hier bei im Schlachtbetrieb hier Tönnies hat es dann wieder irgendwie, weiß ich nicht, 400 Infektionen gegeben oder so. Und als Reaktion.
Ja,
aber als Reaktion werden die Schulen und die Kitas dicht gemacht. Aber
die Leute sind da in Quarantäne.
Ja, gut. Und das ist einfach pervers. Und um zurück zu dieser App zu kommen, dieses Denunziantentum, dieses Blockwartgehabe und dieses Beobachten und aus dem Fenster gucken und so weiter und was weiß ich nicht. Letztes Wochenende, genau, das will ich ganz kurz erzählen. Letztes Wochenende war es so, da war es irgendwie Samstagabend 10:30, 11 oder so und ich habe mich dann langsam so bettfertig gemacht und so und dann habe ich hier um die Ecke habe ich dann Geräusche gehört und das waren so Feiergeräusche. Und dann dachte ich so, okay. Feiergeräusche. Und dann bin ich nach vorne an die Tür und habe die dann mal aufgemacht und tatsächlich gegenüber vom Hinterhof da war irgendwie eine Party, da wurde dann so ein bisschen gefeiert und gleichzeitig auch noch gegenüber in der Fußgängerzone, da ist so ein Fitnesscenter, das ist ganz, ganz hoch gelegen mit so einer riesigen Terrasse oben, da wurde auch noch gefeiert und da war ich so erschreckt.
Ich kann mich erinnern, das ist da bei der Pizzeria irgendwo. Da habe ich eine Pizza geholt, als ich bei dir war.
Ja, das kann sein. Das kann sein. Ja, wobei hier gibt's zwei. Ist ja auch egal. Jedenfalls erschreckend fand ich im Wesentlichen, dass ich überhaupt erschreckt war. Weißt du?
Weil die gefeiert haben.
Ja.
Aber jetzt muss ich mal fragen. Das hat dir doch als Deutscher. Ich bin ja gemischt. Bei mir ist ja auch was Spanisches mit drin. Aber als Deutscher, da hat's dir doch im Finger gejuckt gleich. Das Ordnungsamt anzurufen, oder?
Nee, eben nicht.
Nein?
Gott sei Dank nicht.
Und du bist nicht von hier, gell?
nein, also das waren dann tatsächlich zwei Reaktionen, die ich so in mir gespürt habe. Die eine hat mich wirklich total erschreckt. Das war nämlich wirklich so dieses, wie können die da jetzt feiern? Das ist doch eigentlich verboten. Da konnte ich mich dann relativ schnell korrigieren und sagen, ey Tom, sag mal, geht's noch? Lass sie feiern, verdammt nochmal. Weil also meine Überzeugung ist, wenn die feiern wollen, dann sollen sie feiern, verdammt nochmal. Auf der anderen Seite, das Positive, was ich dann aber erlebt habe, ich glaube, eine Stunde, anderthalb Stunden später waren die immer noch am Feiern. Und das hat für mich dann logischerweise dazu geführt, anzunehmen, dass auch tatsächlich hier in der Nachbarschaft offensichtlich niemand die Bullen gerufen hat. Was ich hochgradig sympathisch finde. Die konnten also ihre Party da feiern. Und wer das jetzt hört, der sagt dann womöglich, was, gleich eine ganze Party, wie kann denn das sein? Das waren auch mindestens 20, 30, 50 Leute, wie kannst du das zulassen? Du hättest selbst die Polizei rufen müssen und so weiter und so fort. Eben, da mache ich nicht mit, ne? Also dieses...
Nee, du, ich muss auch sagen, wenn ich dich jetzt besuchen würde, das darf man ja gar nicht laut sagen, aber ich glaube, ich würde dich schon umarmen. Wenn du das wolltest, natürlich. Ich will dich ja nicht zwingen. Aber, muss man ja dazu sagen. Ich will mich nicht aufdrängen. Aber, ich würde es durchaus machen. Und, das darf ich ja gar nicht laut sagen.
Nein, das darfst du nicht sagen. Ja, selbstverständlich würde ich dich auch umarmen. Und wir haben auch.
Ja, aber nur wenn ich will, gell?
Nee, auch wenn du nicht willst. Und wir haben vor kurzem Freunde besucht und da war es wirklich so, wir haben uns quasi, die haben uns abgeholt von einem öffentlichen Platz und da sind wir dann wirklich auf anderthalb Meter, zwei Meter Abstand geblieben und haben uns zugewunken und uns gefreut und gelacht. Das darf man ja noch, Gott sei Dank. Sogar ohne Maske im Freien.
Ja, aber nur wenn man nicht so viel Tröpfchen verspritzt.
Richtig. Na gut, bei zwei Metern, also da muss man schon wirklich, also das schaff ich nicht. Und dann waren wir auf jeden Fall von diesem öffentlichen Raum weg und haben uns erstmal gedrückt und geherzt, weil wir uns auch lange nicht mehr gesehen haben und weil das einfach ein menschliches Bedürfnis dann auch ist in so einer Situation. Dieses ganze Treffen hätte eine komplett andere, eine niedrigere Qualität gehabt, wenn wir uns zu Beginn, nachdem wir uns lange Zeit nicht gesehen haben, nicht gedrückt und geherzt hätten. Und
ja.
Aber ich schweife auch ab.
Ich habe ein bisschen Angst tatsächlich. Wir besuchen jetzt nochmal im nächsten Monat einen alten Freund von mir in der alten Heimat, weißt, in Ingolstadt. Und ich habe ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, wie erst da so ist. Also jetzt gibt's da Distanz oder, also wir schlafen auch bei ihm zu Hause, das ist jetzt nicht das Problem, aber wird da auf Abstand gegangen und so. Das ist tatsächlich, beschäftigt mich das im Vorfeld, das ist total dämlich, wie ein Teenager, weißt du, ja, wenn du zum Date gehst und denkst dir, oh, wie reagiere ich da, darf ich ihr Händchen nehmen und so, das ist schon komisch und ich merke, dass mich das schon beschäftigt und dass ich auch ein gewisses Problem damit hätte, wenn man sich da drei Tage trifft und man bleibt komplett auf Distanz.
Mhm. Naja, also das würde ich auch tatsächlich differenzieren. Ich meine, der Teenager-Vergleich, der hinkt insofern, als dass das, was du beschreibst, das ist natürlich das übliche Teenager-Lampenfieber, Nervosität und natürlich. So weiter. Das ist pubertierend und ganz normal und ich bitte auch darum, dass Teenager diese pubertierenden Charakterzüge beibehalten. Aber in dem Moment, wo du also wirklich Situationen beschreibst, wie wir sie jetzt gerade beschrieben haben, da ist es dann halt wirklich ein gesellschaftliches Problem inzwischen. Also es ist inzwischen gesellschaftlich wirklich die Frage, wie viel Nähe dürfen wir noch zulassen, wen dürfen wir berühren, wen dürfen wir nicht berühren, wann müssen wir eine Maske tragen, wann können wir sie absetzen, unter welchen Voraussetzungen und so weiter und so fort. Das heißt, das ganze Leben, das natürlich auch aus mehr oder weniger oberflächlichen oder eben auch sehr intimen Zusammenkünften besteht, wird komplett in Frage gestellt. Und das ist eine Entwicklung, die der gesellschaftlichen Entwicklung, auch der Entwicklung des zwischenmenschlichen Miteinander und möglicherweise auch füreinander definitiv nicht gut tun wird. Überhaupt nicht gut.
Das stimmt. Also man hat früher bei den Nazis, auch Gott, der Nazi-Vergleich musste ja kommen, aber man hat ja bei den Nazis ganz oft gesagt, die hätten die Sprache der Unmenschen gesprochen. Ich habe den Eindruck, wir haben heute auch eine Sprache der Unmenschen, eine andere Sprache der Unmenschen wohlgemerkt. Und es bleibt ja nicht nur bei der Sprache, sondern es bleibt ja auch bei der Haltung der Unmenschen. Und es ist hochgradig unmenschlich, sich quasi gar nicht mehr nahe kommen zu dürfen. Ich finde das schlimm und ich hoffe auch Teenager, wenn sie sich denn treffen und wenn sie heute sich da nichts einreden lassen von ihren Alten. Und ich hoffe, dass die jungen Leute dann auch knutschen und sich die Händchen halten und so weiter. Das wäre ja ein schlimmer Verlust, wenn die jetzt wegen der Corona-Krise vielleicht das alles nicht erleben dürfen. Wenn, man muss es ja ehrlich sagen, es wird ja später nicht einfacher für sie. Ja, also was das betrifft. Insofern, das hat schon eine sehr unmenschliche und inhumane Qualität, was stattfindet.
Naja, und da kommt wirklich vieles zusammen, jetzt gerade bei Kindern und Jugendlichen. Ne? Also die Tatsache, dass irgendwie Schul- und Kita-Betriebe seit Monaten entweder auf Sparflamme beziehungsweise gar nicht laufen und jetzt dann eben auch, nachdem es langsam wieder losgeht, nur sehr eingeschränkt, dann verbunden mit den Maßgaben speziell der Politik, die dann von den Eltern vielleicht auch weitergetragen werden. Ihr könnt euch treffen von mir aus, aber tragt Masken, fasst euch nicht an und hört fangt bloß nicht an zu knutschen. Ja, das ist Alltag, ne? Davon musst du ausgehen. Und man wird dann immer irgendwie gemaßregelt, wenn man sagt, irgendwie, das ist traumatisch. Aber in irgendeiner Form glaube ich schon, zumindest wenn es über einen längeren Zeitraum läuft und je nachdem, wie alt das Kind, der Jugendliche ist, wie die Persönlichkeitsstruktur gebaut ist und so weiter, da muss man natürlich viele, viele Aspekte mit einbeziehen, auch das soziale Umfeld. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das kann zu traumatischen Erlebnissen führen in der Summe.
Das denke ich tatsächlich auch. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass wir davon ausgehen sollten, dass junge Leute vor der Corona-Zeit schon in super glücklichen, gesunden Zuständen waren. Also ich glaube, dass unsere Gesellschaft grundsätzlich ein massives Problem hat mit Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung,
auch mit Körperlichkeit. Nein, komm, das war alles super.
Das ist nur eine steile These von mir. Muss nicht stimmen. Aber müsste man auch mal fragen, was vielleicht irgend so ein Regierungsbeauftragter dazu sagt. Weil immerhin leben wir ja in einem Land, in dem jeder gut und gerne lebt. Und das ist tatsächlich die beste Regierung, die Deutschland je hatte. Das haben sie auch mal gesagt. Aber das sind alte Kamellen. Mittlerweile haben wir die beste App und die beste Kanzlerin. Und ich möchte damit nur sagen, vielleicht wäre es für junge Leute dann doch sinnvoll, sich die Corona-App zu ziehen. Wenn sie nämlich fummeln und knutschen, können sie später rückverfolgen, wen sie da alles, weil du weißt ja, die knutschen und fummeln ja ganz wild durch die Gegend. Und dann später kann man ja dann rückverfolgen, dass da ein Superspreader, oder? So heißen die ja, oder?
Ja.
Diese, genau, dass der halt dann quasi da gleich 200 Mädels oder Jungs, wie auch immer, infiziert hat.
Ja? Also.
Also 200 ist zu viel, oder? So viel.
Ja, weiß ich nicht. Also ich keine Ahnung, so mit 15, 14, 16, also ich habe tatsächlich geknutscht, bis der Arzt kommt und sehr verschiedene.
Ja, Mädels. Aber 200, ich darf auch nicht immer von meiner Jugend auf andere schließen.
Ach, hast du 200 hast du gesagt? Ja, okay. ja, du Arschloch, also hör mal auf, das ist also wirklich... Also
das ist Sexismus, gell?
Sexismus, Rassismus, Großstaplerei, Illusionismus, Konstruktivismus, nenn's wie du willst. Das ist natürlich völlig abstrus und absurd. Also das würde ich mal als Verschwörungstheorie einordnen wollen hier. Als wirre Gedanken eines spanisch-bayerischen Spinners oder irgendwie sowas. Jetzt.
Genau, ja. Aber tatsächlich, wir wollten ja eigentlich von der App sprechen.
Ja, entschuldige.
Ich finde ja, wir haben ja viel über Druck geredet und ich habe ja auch neulich was geschrieben. Sachlicher ist natürlich der Herr Jens Berger. Der ist immer sachlicher als wir, das muss man auch mal sagen.
Nein, das ist nicht korrekt.
Der sagt natürlich...
Das ist nicht korrekt.
Immer dann, wenn es drauf ankommt, ist er sachlicher.
Ja, er weiß, wann er sachlich sein muss und wann er es nicht braucht.
So kann man es auch ausdrücken. Ja, natürlich.
Oh, und jetzt kriegt er Ärger.
Ja, aber bei den Nachrichtenseiten hat er ja heute tatsächlich einen ganz guten Artikel dazu publiziert.
Den konnte man lesen, ja, ja.
Den konnte man lesen, ja, wenn man lesen wollte. Mhm. Und da ging es ja auch darum, da wird ja in der Presse wieder kolportiert, dass man dann wüsste, man hätte Kontakt gehabt, also durch diese App natürlich, man hätte Kontakt gehabt mit einem Corona-Infizierten. Und dann könne man zum Arzt gehen und könne einen Test machen lassen. Ja. Jetzt gibt es aber da überhaupt keine, sind wir wieder bei dem Punkt, es gibt kein Gesetz dazu. Jetzt muss kein Arzt, nur weil die App anschlägt, einen Test mit jemandem machen.
Und in Quarantäne kannst du dich dann auch
nicht. Genau, das ist der nächste Punkt. Ja. Das ist der nächste Punkt. Die in der Presse wird kolportiert. Man könne dann in Quarantäne gehen. Das möchte ich sehen, dass man mit seiner App zum Arbeitgeber geht und sagt, da guckst du mal, steht da. Ja, ich bleibe jetzt 2 Wochen daheim. Du, ich bleib gleich 3 Wochen daheim, dann ist sicher. das glaube ich wird nicht funktionieren. Und das schreibt er ja auch. Und insofern ist das eigentlich Augenwischerei, die hier stattfindet.
Ja, das finde ich aber ganz interessant, weil ich hab irgendwie vor, keine Ahnung, letzte Woche, vor 4, 5 Tagen oder so, habe ich wirklich mal so ganz doof, hallo, was machst du da für einen Krach?
Entschuldigung, ich habe einen Schluck Wasser getrunken.
Ja, hab Wasser, klar. Hm. vor einigen Tagen jedenfalls habe ich dann auf Facebook mal so ganz blöd und ich glaube auf Twitter auch, ganz blöd gefragt, so, wenn dieses Ding, diese App jetzt irgendwie eingeführt und installiert ist, bei wem auch immer, wer wird dann eigentlich wie, warum, wann getestet? Und musste mir irgendwie anhören, so, ja, guck doch mal in die News und da gibt's Anleitungen und das ist doch ganz klar und so. Aber eigentlich konnte mir die Frage keiner beantworten und zwar bis heute nicht. Und interessanterweise ist das ja genau das, was Jens immer auch in diesem Artikel geschrieben hat heute. So nach dem Motto, ja, super, also dann habe ich halt die Meldung auf meinem Handy. Ich bin aber symptomfrei und wenn ich symptomfrei dann kriege ich eh keinen Test. Und dann nützt mir
das ist richtig.
Dann nützt mir die App auch nichts.
Im Gegenteil, ja doch, sie nützt nichts. Sie nützt im Grunde nur der Angstmache, weil du natürlich dann plötzlich ein Bewusstsein dafür hast, dass du unter Umständen krank bist. Das ist ja ein Horrorszenario. Stell dir mal vor, 2 Wochen lang wartest du darauf, dass Symptome endlich kommen. Oder auch nicht kommen.
Ja, und selbst wenn sie nicht kommen, dann bin ich ja, im Gegensatz zu dir bin ich ja ein verantwortungsvoller Mensch. Und dementsprechend sperre ich mich ja dann trotzdem zur Sicherheit 2 Wochen ein, weil die App mir ja gesagt hat, dass ich positiv bin.
Ja, das würde ich jetzt wiederum nicht machen, weil das macht mein Arbeitgeber nicht mit. Ich habe ja auch noch ein bürgerliches Leben im Gegensatz zu dir. Du bist ja nur verlottert, aber ich muss ja und also da könnte ich schon gar nicht mitmachen. Ich wüsste, mein Chef würde auch sagen, naja, schöne App, selber schuld, dass sie es gezogen haben. Und aber gleichwohl, das ist ja echt hanebüchen. Also ja, und die Angst, also ich kenne mich ja, wenn ich da jetzt eine Meldung bekomme, dass ich unter Umständen vielleicht auch, boah, da würde ich mir, glaube ich, nach 3 Tagen, diese Ungewissheit würde mich fertig machen, da würde ich mir wünschen, dass ich nach 3 Tagen endlich Symptome bekomme. Hm. Ja, also ich würde mir noch wünschen, Corona zu bekommen, nur damit es so vorbei ist. Also es ist doch
anders. Naja, und dann greift womöglich noch so ein Hypochonder-Prinzip und dann kriegst du die Scheißsymptome auch noch.
Also, ja, das stimmt.
Auch nicht auszuschließen.
Mit zunehmendem Alter, muss ich sagen, werde ich auch hypochondrisch, aber das ist eine andere Geschichte.
Ist eine andere Baustelle, ist natürlich richtig, aber eine andere Baustelle. Aber es ist richtig, ja, trotzdem eine andere Baustelle.
Für die jungen Zuhörer ist es tatsächlich, man muss sagen, es wird nicht einfacher, so Körper. Natürlich baut man schon enorm ab. Früher habe ich bei Podcasts mindestens 5 Bier getrunken. Das schaffe ich gar nicht mehr.
Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, weil ich muss gestehen, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass wir diesen Podcast sehr, sehr ernst und sehr, sehr sachlich gestalten. Und das gelingt uns so gar nicht. Und das liegt aber definitiv nicht daran, weil dann fangen die Leute an zu überlegen, warum sind die denn so lustig, die beiden? Haben die vielleicht.
Ist das jetzt auch schon
eine Straftat? Ja, genau. Haben die vielleicht was getrunken ohne Masken? Wir sitzen übrigens auch nicht zusammen. Also wir haben nichts getrunken. Also beziehungsweise doch, ich habe mir tatsächlich hier
doch,
ein Bier.
Doch, ich habe Gin Tonic gehabt.
Ja, Gin Tonic, genau. Hast du die bringen lassen, ne? Das ist ja, auch römisch dekadent. Ich habe mir mein Bier selbst geholt. Wir sind aber nicht betrunken. Vielleicht lässt es sich auch anders gar nicht mehr aushalten. Ich weiß es nicht. Aber gut, zurück zur App. So, also, was bringt dieses Ding? Und dieser Artikel von Jens Berger, ich werde den dann auch verlinken unter unserem Podcast, denn der bringt die Problematik für mein Empfinden wirklich sehr, sehr schön auf den Punkt und reduziert das Ganze eigentlich auf ein paar Situationen, ja, die man schon fast als Laborsituation beschreiben könnte, wo denn in denen dann wirklich diese App wirklich irgendwie funktioniert und ihren Zweck erfüllt, aber in den meisten Fällen tut sie das eben nicht. Und die Testungsproblematik, wann man jetzt getestet wird oder eben nicht getestet wird oder in Quarantäne gehen kann oder eben nicht gehen kann, weil der Arzt einen krank schreibt, weil er sagt, okay, ich vertraue der App, oder der Arzt sagt, scheiß auf die App, ich schreibe dich nicht krank, du hast keine Symptome. Das sind ja alles Probleme, die überhaupt nicht zu lösen sind. Und dann habe ich heute noch, ich glaube, auf Golem, das kann ich dann auch verlinken, gelesen, dass wohl aktuell die Fehlerquote, die Angabe der Falschmeldungen, glaube ich, bei 20% liegt oder so. Und
Falschmeldungen von was?
Falsche Corona-Meldungen.
Ach so, du meinst jetzt medial?
Nee, nicht medial, sondern durch die App.
Ach so, bedingt durch die App. Ja. Ja, das, okay, verstehe. Ne,
dass die bei 20% liegt, und das habe ich dann heute Morgen mal ausgerechnet. Hat lange gedauert, aber ich bin dann von 2 Millionen ausgegangen. Das ist ja inzwischen schon verdreifacht oder vierfacht, was auch immer. Und bei 2 Millionen und 20% sind das mal eben 400.000. Das ist ja jetzt auch nicht so wenig irgendwie. Und in der Summe, und wenn man die Aspekte, die Jens im Artikel beschrieben hat, ich kann diesen Text den Hörern wirklich nur wärmstens empfehlen. Wirklich, der bringt das wirklich sehr schön auf den Punkt. Fragt man sich letztlich, ja, so what? Was bringt das denn jetzt faktisch eigentlich? Naja,
das kommt drauf an, welches Weltbild man pflegt, natürlich.
Nee, das kommt eben nicht drauf an, welches Weltbild man pflegt.
Lass mich doch mal.
Ja, bitte.
Meine bessere Hälfte kam nach Hause heute und sagte, sie wurde schon gefragt, habt ihr schon die App? Das, was du am Anfang mit mir gemacht hast, tatsächlich, das hat sie erlebt. Sie hat sie natürlich nicht. Sie folgt ja dem, was ich sage.
Das darf ich jetzt sagen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ohne Scheiß jetzt. Ja, nee, also sie hat sie natürlich. Also sie hat sie nicht. Also doch, sie hat sie.
Ja, auf jeden Fall. Weil, da wurde drüber diskutiert und dann wurde so mehr oder weniger gesagt, naja, das sei schon sinnvoll, weil die ganzen Corona-Infizierten, die würden ja quasi sich nicht an die Quarantäne halten. Die würden ja wild durch die Gegend laufen und da wäre man dann geschützt. Das ist so hanebüchen. Das erinnert mich auch an die Hartz-IV-Debatte. Ja, die ganzen Arbeitslosen, die sitzen gar nicht daheim faul auf der Couch, sondern die gehen alle schwarz arbeiten und so. Also, was für ein Weltbild pflegen diese Leute
denn? Ja, ist doch so, oder nicht? Ja.
Wir haben jetzt aktuell, ich glaube, ich habe heute früh gerechnet, 4.700 Corona-Infizierte in Deutschland, aktuell, die mit dieser Krankheit rumlaufen. Viele natürlich mit wenig Symptomen, aber selbst wenn die alle rumliefen, ja, das Risiko einzutreffen ist relativ gering, aber tun sie natürlich nicht. Die sind ja dokumentiert. Die bleiben sicherlich daheim. Der eine oder andere vielleicht nicht, aber ich glaube, die App ist jetzt wirklich kein Instrument, um wild durch die Gegend ziehenden Corona-Banden sozusagen zu entgehen. Das ist ja sowas von an den Haaren herbeigezogen. Da zweifle ich dann auch durchaus.
Wild durch die Gegend ziehende Corona-Banden, das ist schön. Ja, abgesehen.
Brandschatzend und vergewaltigend.
Ja, genau, plündernd. Ja, und vielleicht noch Schwarze umbringend. Oh, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen.
Ja, und spuckend natürlich.
Ja, spuckend, Schwarze umbringend. Und, ja. Und immer irgendwelchen Frauen auf den Arsch gucken. Also.
Selbstverständlich.
Jetzt aber ernsthaft.
Weil Corona macht ja auch geil, wie
es da ist. Ja, ohne Ende, genau. Maskensex, ich meine, wer hat sich das noch nie gewünscht?
Und warum sind wir lustig? Weil wir es einfach können.
Ja.
Das ist eins. Aber einfach, es geht nicht anders. Du kannst diesen Scheiß, den kannst du nicht anders ertragen.
Ja, es geht mir auch so. Ja, definitiv. Also, deswegen, ich bin ganz froh, dass der Podcast jetzt so ist, wie er ist. Auch wenn die Leute denken so, Kacke, die haben doch gesoffen oder gekifft irgendwie, das muss ich mir doch nicht anhören. Nee, müsst ihr euch nicht anhören, ist kein Problem. Geht alle, wo ihr wohnt. Wir bleiben hier und machen weiter und machen jetzt einen lustigen Podcast zu einem unlustigen Thema. Ist ja unsere Sache. Aber nochmal zurück zu dieser App und den Infizierten und so, und die ja normalerweise sowieso in Quarantäne sein müssten. Also wenn sie dann erkannt werden in der Öffentlichkeit von der App, dann geht's ja schon los. Was haben die da überhaupt zu suchen, wenn sie infiziert sind? Also gehören sie halt sowieso dann nach Hause. Hause oder wo auch immer hin. Und dann gibt's, haben wir ja noch ja, das
allem,
Problem. Ja, warte. Jetzt haben wir ja noch das Problem.
Ja, du hast ja auch recht.
Mit der Dunkelziffer. Diese ominöse Dunkelziffer, weil ja von Anfang an wurden ja keine repräsentativen Testungen durchgeführt. Ich meine, das hat Matthias Bröckers hat das glaube ich schon im März gesagt oder so. Ja, wann werden denn endlich mal repräsentative Testungen durchgeführt? Bis heute ist das nicht passiert. Das heißt, wir haben immer noch symptomfreie Menschen mit Corona, jedenfalls ist davon auszugehen, die haufenweise ohne Symptome durch die Gegend laufen und die dementsprechend natürlich auch gar nicht erkannt werden. Und vielleicht stecken sie jemanden an, vielleicht stecken sie jemanden nicht an.
Vielleicht warst du schon damit davon betroffen. Vielleicht war es ich schon, wer weiß.
Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich kurz nach dem Ausrufen des Lockdowns, der ja gar kein Lockdown war, das habe ich dann heute auch schon wieder gelesen, aber egal, das ist eine andere Geschichte, war ich wirklich ziemlich erkältet und ja, dann eben auch mit Husten und so und Fieber hatte ich jetzt nicht und so und dann ist die Frage so, ja, und meine Frau war es auch im Übrigen, ne? Und dann,
ja, aber es muss nichts heißen.
Nee, und dann haben wir uns gefragt so, ja, was war denn jetzt eigentlich? War das jetzt eine Erkältung oder war das jetzt Corona? Wir werden es niemals erfahren, denn mit den Symptomen, die wir hatten, beziehungsweise die uns fehlten, defizitär, wie wir nun mal sind, hätten wir sowieso keinen Test machen können. Und das ist ja mit dieser ganzen Corona-App ist es ja auch nicht anders. Also wenn du da deine Warnung kriegst und sagst, oh Gott, ich bin befallen, ich von der Seuche, ich gehe jetzt zum Arzt und lass mich testen, hast du ja vorhin auch schon gesagt, dann heißt das ja noch lange nicht, dass du ja sagst, ja wunderbar, kein Problem, irgendwie ich teste sie jetzt oder ach Quatsch, ich schreibe sie krank und sie gehen direkt in Quarantäne, dann kann ich mir den Test sparen. Die Symptome sind ja so eindeutig, das ist doch alles eine Lachpille.
Ja, natürlich ist das nach. Ich finde aber auch das Denken dahinter natürlich nochmal, sich vor Corona-Infizierten auf der Straße zu schützen, ist ja in einem anderen Punkt noch total hanebüchen. Du musst dich ja bei dieser App, so habe ich es zumindest gelesen, selbst als Corona-Kranker eintragen, wenn du dann krank bist.
Ja.
Ja, das heißt also, derjenige Corona-Kranke, der dann rausgehen will und nicht seine Quarantäneregeln beachten will, der trägt sich noch vorher schön ordnungsgemäß, ist wahrscheinlich ein Deutscher, die machen das immer, schön ordnungsgemäß trägt er sich ein und sagt, ich bin jetzt Corona-krank und scheiß drauf, ich gehe jetzt zum Rewe. Ja? Das ist doch einfach nicht, also ein intelligenter Mensch würde solche Gedanken nicht haben, aber gut, intelligente Menschen kenne ich nicht so viel. Aber ja. Das ist, ja, also ja. Insofern, aber es macht ja natürlich was mit uns und das ist was mich beschäftigt. Technologie ist nicht immer die Lösung für alles. Und zu glauben, man könne sich jetzt eine App drauf schaffen aufs Handy und dann hat man wieder ein Instrument mehr, um gegen eine Pandemie zu bestehen, das halte ich für völlig, völligen Quark. Aber es ist ja heutzutage so, man hat ja für alles eine App, ja. Man kann sich was bestellen und man kann ja allerlei machen. Es gibt sogar Dezibel-Apps, die können dann messen, wie viel Dezibel feiernde Nachbarn zum Beispiel.
Wie bei was? Dir.
Ja, das geht.
Was?
Ja, das gibt's.
Ja. Zu leise. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich, das halte ich ja, weil die Folge daraus ist ja, wie gesagt, du musst dein Handy bei dir haben, du musst es eingeschaltet haben. Es muss auf dem technischen Stand sein, dass du überhaupt eine App ziehen kannst. Es wäre eigentlich besser, wenn man jemanden einen Chip unter die Haut gibt. Das ist einfacher. Das kann man nicht vergessen daheim, weißt du?
Ja, das finde ich aber nochmal ganz wichtig, was und du.
Ich freue mich auch schon. Ja?
Ja, ich finde das
nochmal. Ich freue mich auch schon auf die Gutmenschen, die App-Gutmenschen, die dann gegen Rentner vorgehen, weil die kein, also gegen sehr alte Rentner vorgehen, die noch kein Handy haben und die sich dann die App nicht aufs Handy schaffen können. Da muss man ja auch was machen, ne?
Ja, das finde ich mit Abstand aber nochmal den wichtigsten Punkt, den wir tatsächlich nochmal anschneiden sollten, weil diese App, das hast du jetzt gesagt, das stand auch in Jens Artikel, diese App ist ja nun tatsächlich so aufgebaut, dass sie dann eben auch wirklich nur mit relativ aktuellen Smartphones beziehungsweise Handys überhaupt funktioniert. Ist dein Handy, Smartphone zu alt, funktioniert es schon mal nicht. Wenn du keins hast, bist du sowieso raus aus der Nummer. Und wenn du womöglich ein älterer Mensch bist, von denen, es gibt wirklich ganz, ganz viele. Ich erinnere mich an meine Mutter, die jetzt inzwischen nicht mehr lebt, aber die sich bis zum Schluss wirklich, die ist über 80 geworden und hat sich mit Internet und Handy und so weiter beschäftigt. Aber es gibt natürlich auch ältere Menschen, die sagen irgendwie, nee, also das ist, da bin ich aus der Zeit gefallen, das ist nicht meins. Die sind dann einfach raus. Interessanterweise sind das aber die Risikogruppen par excellence. Und
das sind die marodierenden Corona-Kranken.
Ja, ja, genau. Und dann, was natürlich auch noch interessant ist, das ist ja nun auch nichts Neues, also das war auch schon vor Corona bekannt, dass speziell Menschen, die sozial in einer schwächeren Position sind, wirtschaftlich und sozial in einer schwächeren Position sind, sprich Arbeitslose, Niedriglöhner, Zeitarbeiter, Werkvertragler und so weiter, dass die von vornherein sowieso anfälliger sind, krank zu werden und dementsprechend natürlich naheliegenderweise auch anfälliger sind, durch Corona an Covid-19 zu erkranken, Stichwort Fleischereibetriebe zum Beispiel, spricht da ja eine ziemlich eindeutige Sprache. Und auch die können häufig diese App gar nicht benutzen, weil sie sich zum Beispiel überhaupt gar nicht das passende Telefon leisten können. Ich meine, sag mal einem Hartz-IV-Empfänger, ja, mag ja sein, dass du hier mit deinem alten Nokia rumläufst, aber das ist ja nicht kompatibel mit der App. Jetzt schaff dir mal irgendwie ein Android oder Apple-Teil an oder so und dann läuft die Sache schon. Das kann der gar nicht. Das kann der sich gar nicht leisten. Wovon denn? Von seinen 150 Euro, die er monatlich zur freien Verfügung hat? Das ist doch ein Witz. Und dementsprechend, und das finde ich wirklich abgesehen von den Zukunftsaussichten, über die wir gleich nochmal sprechen können, ist das wirklich, das ist komplett an dem eigentlichen Bedarf vorbei. Das Einzige, was diese App meiner Meinung nach bisher leistet, ist tatsächlich, das ist ja schon mal was, ist tatsächlich, dass offenbar, wenn ich da nicht irgendwie doch noch eines Besseren belehrt werde, dass der Datenschutz gesichert ist. Aber die Funktionalität und auch die Vergabe an die Zielgruppe oder an die Zielgruppen, die wirklich auch Risikogruppen sind, die ist kaum leistbar. Und da frage ich mich dann, ja, was soll die Scheiße denn eigentlich? Und warum haben wir denn nicht im März repräsentative Testungen gemacht? Was spricht denn dagegen, repräsentative Testungen zu machen, so wie es der Streeck in Heinsberg gemacht hat? Und seine Ergebnisse wurden dann kritisiert, weil sie nicht repräsentativ sind. Ja, natürlich sind sie das nicht, weil es Heinsberg war, verdammt nochmal. Aber das heißt doch nicht, dass man nicht bundesweit repräsentative Testungen machen kann, die dann auch einen Ausschluss über die Dunkelziffer geben, die darüber Aufschluss geben, wie viele Leute tatsächlich Symptome entwickeln, beziehungsweise eben keine Symptome entwickeln. Das wissen wir alles bis heute nicht und gehen jetzt los mit so einer 48 Millionen Dollar App irgendwie, die bei genauer Betrachtung im Prinzip nicht so wahnsinnig viel bringt. Also da komme ich nicht mit. Rein funktional komme ich da nicht mit.
Bitte. Ja, ich auch nicht. Aber das Problem haben wir ja schon länger, dass wir bei vielen Themen immer mitkommen. Alte weiße Männer würden manche sagen. Ich glaube einfach nur, dass wir ein gewisses Maß an Vernunft noch in uns haben, um bestimmte Dinge einfach zu hinterfragen. Das findet halt leider gar nicht mehr statt. Also das sehe ich in meinem Umfeld natürlich, das in den Medien, da braucht man gar nicht davon reden, das wissen wir ja sowieso, dass damit
Vernunft schwierig ist. Die prägen auch dein Umfeld, ne?
Ja, natürlich, klar. So oder so Zukunftsaussichten, ja. Natürlich merkt man auch an dieser App, dass es eine gewisse Art von Kontrollgläubigkeit gibt. Harari würde sagen, das ist so der erste Schritt, was heißt der erste Schritt? Einer der Schritte zum Homo Deus. Also der Mensch möchte sich selbst zum Gott machen. Das ist jetzt natürlich sehr verschwurbelt und sehr philosophisch. Aber da ist schon was dahinter. Es geht schon hin zu einer Art Überwachungs, Tyrannei klingt zu hart, aber Überwachungssystem, was Menschen und Gesellschaft betrifft, natürlich mit Technologie ausgestattet. Die App ist ja jetzt gar kein hochtechnologischer Akt, aber ich weiß nicht. Also wir begeben uns tatsächlich auf einen Weg, der schwierig ist. Und ich glaube echt, die Folge daraus ist, dass man die Leute chippen muss. Ganz klar. Also das wird früher oder später sowieso wahrscheinlich kommen. Ganz viel Widerständen, das werden, ja, weiß ich nicht, erleben wir das noch. Kommt drauf an, ob ich die nächsten 10 Jahre durchhalte. Aber also tatsächlich glaube ich, dass das mit großen Widerständen vollzogen wird. Und man kann jetzt schon sehen, dass das keine Rolle spielt, ob es Widerstand gibt. Und wenn ich meine große Widerstände, dann ist es nicht so, dass die halbe Bevölkerung zum Protestieren geht, sondern dann sind es vielleicht 10 Hansel, also 10%, die quasi auf die Straße gehen und sich wehren dagegen. Und zwei so Deppen wie wir, die irgendeinen Podcast machen dagegen. Aber kommen wird es wahrscheinlich, früher oder später.
Ja, ganz kurz nochmal, also das Buch von Harari, Homo Deus heißt das, ne?
Ja, ja, ja.
Das möchte ich wirklich allen Hörern nochmal wärmstens ans Herz legen. Ich habe das verschlungen, regelrecht.
Ja, ich bin gerade dabei. Ich habe von Harari schon andere Sachen gelesen, das lese ich jetzt gerade. Und ja, das ist, Harari ist immer zu empfehlen.
Ja, ich fand jetzt das Nachfolgebuch, ich glaube, das waren 20 Antworten auf 20 Fragen.
Nein, das kenne ich
nicht. Das hat mich nicht so, aber ist egal, wir wollen jetzt nicht über, aber das Homo Deus ist also wirklich, ich habe es, wie gesagt, jetzt, wo du es sagst, ich glaube, ich werde es direkt demnächst nochmal anfangen. Also das darf man gerne zweimal lesen, das Buch. Für mein Empfinden ein sehr weitsichtiges und gleichzeitig sehr sachliches und aber doch nicht verharmlosendes Buch. Also wirklich gut. Zukunftsaussichten in dem Zusammenhang nochmal. Also ich denke auch, um das Chippen werden wir, wir könnten uns jetzt über die Zeiträume streiten oder darüber sinnieren, wann es denn soweit ist. Das führt aber, glaube ich, jetzt nicht weiter. Aber ich glaube tatsächlich, ums Chippen kommen wir mittelfristig nicht rum. Und also dieser Text von Jens, der war wirklich gut heute, denn ich komme schon wieder drauf zu sprechen, weil er das...
Sag mal, jetzt frage ich aber doch mal, hat der dir Geld gegeben?
Ja, schön wär's. Also
ja, es ist schon auffällig, aber.
Ja, gut, aber ich habe ihn vertont, weißt du? Ich habe ihn vertont und dabei dachte ich so, wow, klasse. Also hätte ich jetzt auch schreiben können. Ne? Aber egal.
Das geht mir auch oft so, dass ich mir denke, scheiße, warum habe ich das nicht
geschrieben? Ja, wie auch immer. Jedenfalls sprach er in diesem Text dann eben auch einfach von einem großen sozialen Experiment.
Ja, ja, richtig.
Denn natürlich liegt es nahe, also ich sag mal so, der Mensch, und das hat ihn ja wirklich schon in dunkle Zeiten geführt und zu wirklich ganz üblen Situationen geführt, der Mensch macht, was er machen kann. Wenn er die Möglichkeit hat, etwas zu tun, dann tut das. Insbesondere, wenn dann womöglich auch noch Machterhalt oder Machtausbau oder monetäre Interessen eine Rolle spielen, dann wird es natürlich noch einfacher, da Hemmschwellen zu überwinden. Aber denken wir an die Atombombe. Die Atombombe gab's und gibt's und inzwischen Gott sei Dank aktuell eher nicht, aber sie wurde natürlich auch zur Genüge eingesetzt. Und letztlich ist diese Corona-App ist ein sehr schönes Beispiel, jetzt auch aus Sicht der Mächtigen, sage ich es jetzt einfach mal so, zu gucken, okay, was passiert denn da jetzt? Wie gehen die Leute damit um? Was für Probleme gibt es? Was für Widerstände gibt es? Wie können wir diese Widerstände dann auch politisch und medial, das ist ja ein Komplex, Politik und Medien ist, zumindest Mainstream-Medien, ist definitiv ein Komplex geworden. Also die ziehen definitiv an einem Strang. Wie können wir das also politisch und medial steuern, beeinflussen?
Ja, und in brechen, uns? Auch den Widerstand brechen.
Und den Widerstand brechen, zum Beispiel mit, jetzt habe ich gerade heute wieder auf Kinderkanal oder
ach, sowas guckst du also.
Nein, das habe ich gesehen heute Morgen irgendwie, da haben sie irgendwie so ein kurzes Video so im Erklärfilm-Stil gemacht, was denn Verschwörungstheoretiker ausmacht für Kinder. Ne? Also Propaganda und Manipulation in Reinkultur, wirklich. Also auf eine so üble, oberflächliche Art und Weise denunziert.
Wenn ich sowas höre, weißt du, da Peter Lustig muss ja fast froh sein, nicht mehr zu leben. Stell dir mal vor, Peter Lustig lebe noch und müsste jetzt Verschwörungstheorie erklären oder Verschwörungstheoretiker erklären oder müsste vielleicht gar Werbung machen für die Corona-Warn-App. Das ist ja nicht vorstellbar.
Ja, also
da würde ich aber lieber abschalten.
Ja. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin jetzt auch abgeschweift. Fakt ist jedenfalls, das ist ein Testdurchlauf. Also da hat jetzt, das sehe ich so wie Jens. Wir gucken jetzt mal, was bewirkt diese App, was für Widerstände treten hervor, wie können wir sie tatsächlich dann auch unterdrücken bzw. abwürgen, zum Beispiel. Deswegen kam ich auf diese Verschwörungstheoretiker-Geschichte. Also wir hatten ja nie so viel Verschwörungstheoretiker wie in Corona-Zeiten. wenn man den Mainstream-Medien glauben will. Und wenn das alles sich so ganz gut einpendelt, und ich hoffe, das tut es nicht, aber ich befürchte, das tut es, wenn sich das alles ganz gut einpendelt, dann ist es eine Frage der Zeit, bis entweder die App, die wir jetzt haben, solange Corona auch noch thematisch hochgehalten wird, die infizierten Zahlen gehen ja nach wie vor zurück, kontinuierlich, entweder haben wir dann über kurz oder lang eine Corona-App, die halt mehr Funktionen hat oder die vielleicht dann irgendwann doch verpflichtend wird oder vielleicht nicht verpflichtend, aber so wie es jetzt ja die Politik auch schon anpeilt, ja, zwar nicht verpflichtend, aber diese und jene und andere Leute und Unternehmen und Verkehrsmittel, die können dann zumindest sagen, ihr dürft ohne die App nicht rein. Das wird heute noch kein Gastronom machen, aber wenn es ihm vielleicht in 2, 3 oder 5 Jahren wieder richtig gut geht, vielleicht macht das dann. Oder es werden eben andere Folge-Apps entwickelt, auch gegen vermeintliche Gefahren, die wir vielleicht jetzt nicht kennen, die dann jeder irgendwie installieren muss, weil wir uns ja gegen, gegen terroristische Sturzflüge in Atomkraftwerke nur wehren können, wenn wir eine entsprechende App haben, die uns alle überwacht, damit auf jeden Fall der Flieger dieses Flugzeugs, der in das Atomkraftwerk fliegt, daran gehindert werden kann.
Und aber das ist auch eine Chance, weil man könnte dann auch eine Steuerbetrüger-App machen. Überall, wo man auf einen Steuerbetrüger trifft oder einer, der nur so aussieht, kann man sofort eine Meldung wegschicken. Oder eine Reichen-Meldungs-App, wo man dann melden kann, dass irgendwelche dekadenten Arschlöcher gerade mit ihrem Geld hausieren gehen. Das könnte man dann melden. Das wäre auch schön.
Ja,
das wäre dann mal von der anderen Seite aufgesucht.
Ja, ganz toll. Die App könnte zum, also jetzt Steuerhinterzieher, Vermeider, sagt man in Neudeutsch. Die App könnte zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, Google vielleicht programmieren. Also,
das stimmt.
Vertrauenswürdiges Unternehmen und.
Die wissen auch, wovon die Rede ist. Und, stimmt, das ist ja kein Steuerbetrug, das ist ja Steuervermeidung in dem Falle.
Optimierung aber vielleicht sogar.
Optimierung, ja. Das ist auch nochmal ein schönes Wort. Aber so eine App soll ja eigentlich, die soll ja diese Leute schon an den Pranger stellen. Deswegen sollte man es nicht so positiv nennen. Und das ist dann, also so mit einem Button, weißt du, wo du aufrufen kannst zum Flashmob, ja, und,
nicht Flashmob. Flashmob ist schön. Shitstorm meinst du?
Shitstorm-Mob.
Flashmob ist ja eine lustige Sache.
Ja, aber das soll ja, der Punkt ist, es soll ja nicht nur online sein. Die Leute sollen sich ja dann treffen. Wenn dann einer meldet und sagt, du, in der Goethestraße 14, da sitzt einer, der zahlt seine Steuern nicht, dann kommen die alle dahin. Ja.
Ja.
Und dann muss der, genau, und dann muss der da durch.
Ja, ja und der Download läuft über Amazon zum Beispiel.
Ja, läuft immer.
Oder gebraucht eBay Kleinanzeigen. Das geht ja auch, weil jetzt ein Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel, der muss sich das Teil dann halt, die kosten dann ja auch, ne? Also die zukünftigen kostet. Apps, die sind ja nicht mehr kostenlos. Das ist ja im Prinzip die große Schwäche dieser App, dass sie ja gar nichts kostet. Also das kann auch so eigentlich nicht bleiben im Prinzip.
Also Apps, du siehst, Apps können alles regeln und die können auch wirklich jedes Problem. Wirklich.
Absolut.
Und wenn Leute so einen miserablen Podcast machen, wie wir zwei gerade,
dann
gibt es auch eine App und dann kann einer da draufdrücken und kann sagen, das sind wieder zwei Vögel, die machen wieder so einen Scheiß. Und dann können die Leute kommen, können gucken, Impressum, Anschrift und so weiter.
Ja.
Dann können sie bei uns klingeln.
Ja, oder genau. Zum Beispiel. Ja. Und dann haben wir nämlich die Arschkarte gezogen.
Ich mache aber nicht auf, das sage ich schon mal leider zu.
Ich weiß gar nicht. Naja, nee, das wollte ich jetzt nicht. Okay, jetzt sind wir hier, meine Rekordfunktionalität sagt mir, dass wir jetzt 1 Stunde, 1 Minute, 47, 48, 49, 50 Sekunden dabei sind. Ich weiß nicht. Wollen wir noch, hast du noch was?
Auf dem Herzen.
Sonst, ja, jetzt, also nichts jetzt so offiziell zum Thema passend, weil was interessiert mich, was du auf dem Herzen hast?
Das ist wahr, aber nein, ich muss sagen, die Zeiten nerven mich gravierend. Aber da bin ich wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, nicht der Einzige. Wobei andere blühen ja auch auf und ich habe so den Eindruck so ein bisschen, es ist halt auch kein Zufall, weißt du, dass wir hier im Osten die Stasi hatten und hier in Gesamtdeutschland mal, wie hießen die, Gestapo, und Blockwarte und so. Das glaube ich, ist schon was, da blüht das deutsche Herz auf. Wenn er so eine Krise hat und man darf dann den Mitmenschen auch mal maßregeln, oberlehrerhaft, das ist schon was Schönes. Also das ist, insofern, diese Krisenzeiten sind fürs deutsche Gemüt, jetzt wird man mir Rassismus vorwerfen, es ist ja auch in gewissem Sinne Rassismus, ich bin also da durchaus Rassist. Und ich meine, da blüht er schon auf, der Deutsche, da kann er jetzt was anfangen mit. Und da darf er auch mal den Nachbarn maßregeln und sagen, ziehen Sie sich die Maske über die Nase. Und ist doch schön, wenn man sowas sagen kann, oder? Zum Nachbarn.
Ja, sagt der spanische Bayer. Ich lach mich tot. Also, naja.
Fühlst du dich jetzt auf den Schlips getreten?
Nein, überhaupt nicht.
Ich
Ja, gut. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es für den Moment. Es ist jetzt geplant war, einen sehr, sehr nachdenklichen Podcast zu machen. Das haben wir nicht geschafft. Auf der anderen Seite, wir haben auch in letzter Zeit Podcasts gemacht, die gar nicht nachdenklich geplant waren und dann aber nachdenklich wurden. Und von daher ist es eigentlich nur ausgleichende Gerechtigkeit und ein schöner Ausgleich, dass wir jetzt einfach mal das ein bisschen lustiger aufgezogen haben. Ich weiß jetzt ja nicht so, dass wir jetzt hier Comedy gemacht haben. Mhm. So ist es ja auch wieder nicht.
Stimmt. Aber ich finde auch, Humor ist, das ist ja auch so eine deutsche Geschichte. Heute habe ich es aber auch mit dem. Dass man immer denkt, man müsse alles ganz brühwarm ernst abhandeln. Ansonsten ist es nicht seriös. Ich finde, die nachdenklichsten Leute in der deutschen Kultur, Karl Valentin zum Beispiel, kennst du den eigentlich in Norddeutschland, Karl Valentin?
Ja, natürlich, mit dem bin ich aufgewachsen gewissermaßen.
Ehrlich, so alt bist du schon? Naja, gut, okay. Aber der war ja auch lustig und war trotzdem sehr ernst und man konnte durchaus ernste, teilweise auch politische und gesellschaftskritische Gedanken bei ihm finden, auch wenn er sehr witzig war.
Ja, aber konnte man sogar bei Frankenfeld, davon ganz, ganz abgesehen, also Peterle.
Das stimmt, ne?
Aber gut, genau, dann haben wir es jetzt eben anders gemacht und das finde ich auch gut so und die Ernsthaftigkeit, die geht natürlich bei mir auch immer mehr verloren, je länger ich dich kenne. Und
Ich bin kein seriöser Mensch, das gebe ich auch zu.
Ja, also du bist halt ein Clown und das finde ich auch schön und ich habe dich ja auch gern. Ja.
Okay.
Ne? Und ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg und viel Glück. Ach nee, du hast ja die App gar nicht, genau. Also ich wünsche allen, die die App haben, jedenfalls.
Ich bin auch der Mörder, das hast du vergessen.
Ja, ich wünsch allen, die die App jetzt haben, viel Erfolg und Glück und dass sie nicht krank werden, aber vielleicht Kranke sehen oder tote Menschen sehen, was auch immer. Egal. Bleibt noch offen die Frage, ob ich die App hab.
Ja, hast du sie?
Genau, das hatte ich ja vorhin versprochen, dass ich auf diese Frage tatsächlich noch eine Antwort gebe. Und im Laufe der letzten guten Stunde habe ich es mir überlegt, ich werde darauf keine Antwort geben. In diesem Sinne, schönen Abend, auf Wiederhören und bis bald zum nächsten Podcast bei den Meerwurzeltropfen. Tschüss!
Ciao!